Ich freue mich jetzt auf die Predigt, von der mir der Heinz schon ein bisschen was verraten hat, um was es geht. Und ja, ich hoffe und bete, dass wir Gott einfach ein Stück heute noch besser kennenlernen können, unseren heiligen Gott. Und bevor ich Heinz nach vorne bitte, möchte ich nochmal beten dafür. Herr, ich möchte dich jetzt bitten, dass du auch dein Wort an uns segnest, dass wir hören können, dass wir es aufnehmen können und dass es Frucht bringt. Und ich möchte dich auch bitten für den Heinz, dass du ihm beistehst, dass du ihn segnest, wenn er dein Wort weitergibt, auf dass es Frucht bringt. Und ich möchte jetzt auch an die Kinder denken, die jetzt auch dein Wort hören. Ich möchte dich bitten, dass es auch bei ihnen aufgeht und dass es eine Wirkung auf ihr Leben hat. Ich danke dir dafür, dass deine Verheißung gilt, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Amen. So, bitte, Heinz.
Was ist fair oder ist das fair? Wie würdet ihr das beschreiben, was fair ist? Gerecht, aber was ist dann gerecht? Vielleicht zumindest irgendwie alle gleich oder vielleicht alle die gleiche Chance? Was ist fair? Man sieht es, wenn man die Plakate an unseren Straßen im Moment anschaut, im Vorfall der Wahl, dass die Meinungen da sehr weit auseinandergehen. Bei uns in Benningen war eine riesige Tafel neulich, die hieß, Leistung muss man im Geldbeutel spüren. Und eine andere Partei, genauso großes Plakat, fast daneben, schreibt, alle müssen gleich viel haben. Wer viel hat, muss abgeben. Was ist fair? Was ist fair? Irgendwie hat Fairness etwas mit dem zu tun, was ich leiste oder tue, aber dann doch auch wieder nicht. Wie bewerte ich denn diese Leistung? Und vorher schon hat beim kurzen Sprechen über dieses Thema Erik gesagt, mir begegnet dieses Thema als Lehrer jeden Tag. Und die Schule ist ein klassisches Beispiel. Wenn meine Klassenarbeit zu gut bewertet war, habe ich mich nie beklagt. Es war nicht unfair, aber es war okay für mich. Wehe, ich habe gemerkt, dass andere besser bewertet wurden wie ich und ich habe das eigentlich gar nicht eingesehen. Dann war es sofort unfair. Ist nicht interessant? Als ich meinen Job gewechselt habe, hat mir die neue Firma deutlich mehr Geld gegeben. Ich habe mich nie darüber beklagt, ich fand das fair. Im Nachhinein habe ich mitbekommen, dass das mehr war, als meine Kollegen bekommen haben. Das war eigentlich unfair. Was ist fair? Und es ist interessant, dass wir meistens unfair empfinden, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen zu kurz. Wenn wir nicht zu kurz kommen, sondern auf der anderen Seite des Spektrums sind, dann finden wir es völlig okay. Was ist fair? Was ist richtig? Und wir lesen heute in der Bibel eine Geschichte, die kommt uns komplett unfair vor. Wir haben die Geschichte im Hauskreis angeschaut bei The Chosen und auch kurz darüber gesprochen und sie liegt einem so richtig quer im Magen, wenn man sie zum ersten Mal hört. Eine Geschichte, wo auch die Akteure selber sagen, das ist doch nicht fair, das geht doch nicht. Das ist die Geschichte in Matthäus 20. Ich lese euch jetzt gleich die Geschichte vor und es kommt in dieser Geschichte Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor. Da sind wir schon fast wieder bei der Wahl. Und ganz unpolitisch zu meiner Linken sind die Arbeitnehmer. Und ihr hört jetzt mal die Geschichte, die ich lesen werde, aus dieser Perspektive. Wie klingt das für euch als jemand, der arbeitet? Und hier zu meiner Rechten, ganz unpolitisch, ihr seid die Arbeitgeber und ihr hört jetzt mal die Geschichte, wie klingt die aus der Perspektive des Arbeitgebers, des Besitzers. Und so lese ich uns jetzt diese Geschichte, die ist im Matthäusevangelium Kapitel 20, ich lese sie nach der Neuen Genfer Übersetzung, ihr könnt auch gern in den Bibeln in den Reihen mitlesen. Matthäus 20, Abvers 1. Denn mit dem Himmelreich ist also eine Gleichnisrede von Jesus, ein Gleichnis, eine Bildrede, wo er etwas vergleicht. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, hier ist der Arbeitgeber, seid ihr, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter, das seid ihr, für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr, also ein paar Stunden später, ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit, also nochmal später, ging er um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr, also dann noch später, ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr, kurz vor Feierabend, ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr da den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten. Wo sind wir? Vers 9. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an, also die zuletzt gekommen sind, und hör auf bei den Ersten. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr, also kurz vor Feierabend, angefangen hatten, traten vor und jeder erhielt einen Denar. Als nun die Ersten, die zu ganz gleich am Morgen kamen, an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Fair. Aber auch sie erhielten je einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Was ist fair? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Linke Seite Arbeitnehmer, wie klingt das für euch? Die einen kommen morgens früh, arbeiten in der heißen Sonne über Mittag bis zum Abend und kriegen denselben Lohn. Aber sie waren doch irgendwie alle willig zu arbeiten, oder? Also war auch fair, sie haben einen Lohn ausgemacht und sie haben genau den Lohn bekommen, der ausgemacht war. Niemand wurde so richtig über den Tisch gezogen. Eigentlich, oder fühlt ihr euch ungerecht behandelt in dieser Geschichte? Einerseits alles in Ordnung, wie vereinbart, und doch bleibt irgendwie dieses komische Gefühl, wir rechnen natürlich sofort um auf Stundenlohn und sagen, der 8 Stunden oder 10 Stunden gearbeitet hat und das Gleiche kriegt, der hat doch 10-fach höheren Stundenlohn als der nur 1 Stunde gearbeitet hat und das Gleiche bekommt. Wieder die Frage, ist das fair? Jeder bekam, was vereinbart war. Und wie war die Geschichte für euch als Arbeitgeber, als Besitzer des Weinbergs? In der Geschichte ist er ziemlich sozial engagiert. Geht immer auf den Marktplatz, guckt, ob noch Menschen da sind, die noch arbeiten könnten. Stellt die ein, die dann, oder zumindest einen Teil davon, die noch rumstehen. Ein Denar war ein typischer Lohn für einen Tag, für einen Tagelöhner. Also der Mann war nicht irgendwie unverschämt oder hat die Leute irgendwie getrickst und über den Tisch gezogen, sondern hat das gegeben, was ganz normal war. Wie war es für euch? Irgendwie so auch ein bisschen wie am Schluss, Geld spielt keine Rolle, ja, kriegst auch deinen Denar, egal. Hätte ja auch ein Zehntel davon gereicht, nach Stundenlohn gerechnet. Irgendwie großzügig, oder? So der Herr, der einfach gibt, eh wurscht, egal, komm, nimm deinen Denar und geh. Also einerseits irgendwie schöne Geschichte. Da kümmert sich einer um diejenigen, die auf dem Marktplatz rumstehen, die nichts zu tun haben. Und wir dürfen ja nicht vergessen, damals hieß, einen Tag nicht arbeiten, ist ein Tag kein Lohn, ist ein Tag kein Essen für die Familie. Also er hat sich für diese Menschen eingesetzt, hat sie eingeladen, hat ihnen die Chance gegeben, das Geld zu verdienen. Eigentlich doch gut, oder? Und jeder hat doch auch bekommen, was er ausgemacht hatte. Und doch, und da haben wir im Hauskreis dann auch davon gesprochen, es liegt so richtig quer irgendwie, ja, aber es ist doch nicht fair. Irgendwie ist es doch nicht fair. Die Pointe von dieser Geschichte ist ja nicht eine wahre Geschichte, sondern ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Und die meisten Gleichnisse haben so einen Punkt, auf den sie eigentlich hindeuten, was sie verdeutlichen möchten. Die Pointe von dieser Geschichte ist eigentlich in Vers 15 am Ende der Geschichte. Und da heißt es in Vers 15, also als er sich schon beklagt hatte, warum er eigentlich nicht mehr bekommt, darf ich denn mit dem, was mir gehört, sagt der Besitzer, nicht, wo bin ich hier, darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will, oder, jetzt hört mal gut zu, bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Spannende Pointe von dieser Geschichte. Wir Westeuropäer sind jetzt beim Fairness und bei der hat so viel Stundenlohn und der hat so viel Stundenlohn. Und Jesus sagt wie am Ende der Geschichte, Leute, ich will was ganz anderes sagen. Bist du neidisch auf das, dass ich dem anderen mehr gegeben habe? Bist du neidisch darauf? Und wisst ihr, wer mir da wieder in Sinn kam beim Lesen und Nachdenken über diese Geschichte? Vor 3 Wochen, wer war hier? Der Jona. Das war der Punkt von der Geschichte, war genau das Gleiche. Jona konnte es nicht ertragen, dass Gott mit den anderen, seinen Feinden in Ninive, so gnädig ist. Es ist hier wie so ein bisschen ein neutestamentlicher Jona. Bist du neidisch, fragt Jesus oder Gott uns, dass ich mit dem anderen so gnädig bin? Dass ich ihm Dinge gebe oder ihr, die ich irgendwie nicht richtig finde und vielleicht selber haben wollte. Es geht also in dieser Geschichte, die uns irgendwie so schräg liegt, gar nicht so sehr um Fairness und Gerechtigkeit, sondern es geht in erster Linie um die Güte, wir können manchmal vielleicht sogar auch sagen, die Gnade von Gott, die Großherzigkeit von Gott. Und es geht darum, ob wir es aushalten, dass Gott anderen etwas gibt, was wir nicht gegeben hätten oder vielleicht selber gerne hätten. Zurück zum letzten Sonntag. Erinnert euch die Predigt-Zweiteiler von Niklas zur Aussendung der Jünger. Jesus hatte Erbarmen mit der Not des Volkes und er hat 2 Reaktionen darauf. Die erste Reaktion war nicht Aktion, sondern war Beten. Betet um Erntehelfer. Die zweite Reaktion war Aktion. Nämlich hat seine Jünger geschickt. Diejenigen, die da waren oder sich die Predigt nochmal angehört haben, erinnern sich vielleicht, Jesus sendet seine Jünger aus. Im Matthäusevangelium, das wir angeschaut haben letzte Woche, ist von diesen 12 Jüngern die Rede. Im Lukasevangelium gibt es die Geschichte 2-mal, einmal mit 12 Jüngern und einmal mit 72 Jüngern, fast genau die gleichen Worte. Wieder das Gebet um Arbeiter in die Ernte, wieder das Schicken in die Ernte von den Jüngern. Und dann kommen diese 72 Jünger zurück. Die kommen zurück zu Jesus und was sagen die? Die sind total begeistert. Die sagen zu Jesus, die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, also die waren total von den Socken, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Boah, also da war echt was richtig los. Jesus hat die ausgesandt, da hat man letzten Sonntag davon gehört, und sie sagen, und es war gigantisch. Wir sind gegangen und sogar die Dämonen waren uns gehorcht, mussten fliehen. Und jetzt setzt Jesus sogar noch eins obendrauf und sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Nicht nur Dämonen, jetzt sind es auch noch Schlangen und Skorpione, einfach alles, wie so eine Art unantastbar. Nichts konnte euch schaden. Also der Hammer, da kommen die Leute zurück, die Jünger zu Jesus und sagen, boah, das war's gewesen. Und dann rückt Jesus aber die Prioritäten zurecht und sagt in Vers 20, doch nicht darüber, also Skorpionen und Schlangen und Dämonen, boah, nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Die Arbeiter im Gleichnis vorher, die haben so einen angemessenen Lohn erwartet. Wenn ich lange arbeite, kriege ich viel. Wenn ich weniger arbeite, kriege ich vielleicht weniger viel. Die Jünger hier in der Geschichte von der Aussendung, sie sind ja schließlich gegangen und sie haben so richtig was erlebt. Und Jesus sagt, halt, ja, ihr habt das erlebt, ich habe euch diese Macht gegeben, aber das sage ich fast wie nebensächlich, freut euch viel mehr. Der eigentliche Punkt ist, eure Namen sind notiert im Himmel. Und dieses Notieren von dem Namen im Himmel ist eigentlich ein Geschenk. Und das ist mein erster Punkt hier von dieser Geschichte. Das Evangelium heißt, Rettung ist reines Geschenk. Es ist nicht Verdienst, es ist nicht fair im Sinn von, ich habe viel gemacht, jetzt krieg ich auch viel, sondern es ist Geschenk. Herr über die Dämonen, über Skorpionen, mag alles wichtig sein, auch in der Szene oder in der Situation, aber der eigentliche Punkt, sagt Jesus, ist, ich habe euch geliebt. Eure Namen im Himmel geschrieben, ich bin euer Herr. Zurück zur Geschichte im Weinberg. Die Besitzer vereinbart mit den Arbeitern einen Denar. Und ich habe schon gesagt, es war ein normaler, typischer Arbeitslohn für einen Tag. Das passt. Niemand wurde über den Tisch gezogen. Und dann fängt es ja an, spannend zu werden, wenn die Arbeiter kommen, die weniger gearbeitet haben. Kamen um 9 Uhr, um Mittagszeit, nachmittags um 3 und dann sogar die um 5 Uhr, eine Stunde vor Feierabend. Und mir fällt auf in der Geschichte, dass der Besitzer ja nicht die Arbeiter einlädt in seinen Weinberg, weil er sie unbedingt braucht. Wenn er sie unbedingt gebraucht hätte, hätte er sie ja gleich zum Anfang, gleich morgens einstellen können. Hätte ihn gleich viel gekostet, ein Denar pro Mann, und er hätte den ganzen Tag Arbeit gehabt. Was macht also dieser Besitzer? Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt. Der Besitzer lädt die Leute zum Arbeiten ein. Warum? Weil sie ihre Familien ernähren müssen. Weil sie sorgen müssen, dass irgendwie Geld hereinkommt. Ohne Lohn, gerade bei einem Tagelöhner, der er nur bekommen hat, wenn er gearbeitet hat, war ein Tag arbeiten oder nicht arbeiten, ein Tag Essen kaufen können oder eben nicht kaufen können. Und da sind wir wieder bei dem Erbarmen von Jesus. Es geht in dem Bild von diesem Gleichnis, da ist ja der Besitzer, steht für Gott. Es geht nicht so sehr darum, wer wie viel arbeitet und wer wie viel bekommt, sondern dass Gott, der Besitzer im Bild, sich um die Arbeiter kümmert, dass er sie liebt. Wir sind bei diesem Erbarmen wieder und wir sind bei dem Thema Rettung. Das, was Gott tut, ist Geschenk. Es ist nicht Verdienst. Evangelium, wenn wir dieses Wort benutzen möchten, diese frohe Botschaft, diese gute Botschaft, das ist Großzügigkeit Gottes. Er gibt einfach. Es ist nicht Verdienst, es ist nicht, ich habe was geleistet und dann gehört es mir schließlich, sondern es ist Geschenk Gottes. Es gibt etwas viel Wichtigeres, sagt Jesus seinen Jüngern, als sie da zurückkommen, als Show und tolle Events und dieses und jenes, als bekannt werden und bewundert werden. Viel wichtiger ist eure Rettung, euer Namen im Himmel geschrieben. Wunder sind etwas Besonderes, sind Zeugen von Gottes Größe und Kraft und Vollmacht. Aber es gibt etwas viel Wichtigeres. Eure Namen im Himmel geschrieben. Vielleicht fühlst du dich manchmal ein bisschen wie die Arbeiter. Ich weiß nicht, ob ihr das euch so ein bisschen darin erkannt habt. Die Arbeiter, die schon morgens gekommen sind und am Schluss doch nur den gleichen Lohn bekommen haben, irgendwie ist es doch so was Unfaires, so gefühlt irgendwie. Warum sitzen eigentlich die anderen immer rum und tun nichts und ich muss immer alles tun? Die Leute hier in der Geschichte verplempern ihre Zeit am Marktplatz, stehen rum, warten, bis der wieder kommt. Die anderen rackern sich ab. Vielleicht empfinden wir manchmal ein bisschen so. Die anderen schlafen noch oder schon, wenn wir noch unterwegs sind für die Gemeinde. Und dann ist das fair. Es fühlt sich manchmal irgendwie unfair an. Ich komme zurück auf das Bild des Lehrers der Schule. Ich habe eine Geschichte gehört vor längerer Zeit und weil ich selber in dem Moment an der Uni in den USA unterrichtet habe, ist mir die Geschichte geblieben. Es ist eine Geschichte von der Uni. Studenten haben eine Ausarbeitung zu schreiben. Ihr kennt das, die Studenten, man muss abgeben, gibt einen gewissen Termin. Alle Studenten in dem Fall sind, Ian lacht, aber es ist so, die Studenten sind alle nicht fertig. Sie gehen zum Prof und sagen, ja, wir hätten heute abgeben müssen, aber du weißt, es ist schönes Wetter und überhaupt, wir sind leider alle nicht fertig geworden. Nächsten, gib uns das Wochenende, am Montag geben wir alle ab. Also sagt der Professor, ja, okay, gut, drückt mein Auge zu, Montag kommt, alle bis auf einen kommen mit ihrer Ausarbeitung und geben das ab. Der eine sagt, ja, ich habe das ganze Wochenende gearbeitet, aber leider immer noch nicht fertig. Die Berechnungen sind immer noch nicht abgeschlossen. Es ist schwierig. Gib mir noch bis zum Ende dieser Woche. Professor sagt, okay, ja, die anderen haben ja abgegeben, diesen einen, den mache ich dann später auch noch. Es kommt der Freitag, ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Er war wieder nicht fertig. Ja, überhaupt, also nur noch dieses eine Wochenende. Und dann sagt der Prof, jetzt ist Schluss. Wir haben ausgemacht, jetzt habe ich schon zweimal verlängert, nicht abgegeben, in den USA heißt es dann nicht bestanden, hier wahrscheinlich auch, nicht bestanden, Kurs ist durch. Was sagt der Student, ganz typisch, das ist nicht fair. Die anderen haben doch alle auch viel zu spät abgegeben, warum soll ich jetzt nicht bestehen und die anderen bestehen? Und dann kommt die Pointe von der Geschichte, dann sagt der Professor, okay, ihr wollt Fairness haben. Was haben wir vereinbart? Abgabe damals, vor anderthalb Wochen. Wer von euch hat abgegeben? Niemand streckt die Hand. Wer hat zu spät abgegeben? Alle strecken die Hand. Dann sagt der Professor, okay, dann habt ihr alle diesen Kurs nicht bestanden. Ihr könnt euch, ich höre es schon fast und Erik hört es sicher auch als Lehrer, aber das ist nicht fair. Ein Schritt zurück, ist es fair? Die Geschichte verdeutlicht, ich glaube, wir machen uns manchmal etwas vor in Bezug auf die Heiligkeit Gottes. Denjenigen von uns, die an diesem Projekt mitlesen, dass wir in einem Jahr durch die Bibel lesen, wir lesen gerade im Moment viele alttestamentliche Texte. die genau davon handeln. Es sind übrigens 26 Personen, die da mit eingeschrieben sind, das ist richtig toll. Und das Thema im Moment im Alten Testament ist, da ist dieser heilige Gott und wir diese sündigen Menschen. Und wie können wir irgendwie in Kontakt treten mit diesem Gott? Wir haben auch schon grausame Geschichten gelesen in den letzten Tagen, wenn Menschen so ein bisschen so, ja, wird der Gott, ja, ich mache das ein bisschen so ähnlich, aber nicht genau, wie er es gemeint hat. Was ist passiert? Die Menschen sind grausam ums Leben gekommen. Gott sagt, da ist kein Spaß. Ich bin heilig und ihr müsst auch heilig sein. Und was ist der einzige Weg, zu diesem Gott irgendwie in Kontakt zu treten? Irgendwie ihn zu besänftigen oder ihn dazu bekommen, dass wir zu ihm kommen können? Das sind im Alten Testament Opfer. Opfer. Und auch da diejenigen, die mitlesen, kapitelweise haben wir über die Opfer und die Details dieser Opfer gelesen. Rettung ist Geschenk. Im Neuen Testament begegnen wir einem Opfer endgültig, allumfänglich, vollkommen. Wir können zu Gott kommen, der Weg zu ihm ist frei, Jesus am Kreuz. Anstelle von den langwierigen und für mich manchmal fast wie so ekligen Details dieser Opfer, gibt es das Opfer Jesu am Kreuz. Der Weg zum Vater ist frei. Jesus wird geboren als Sohn Gottes, stirbt für uns an unserer Stelle, trägt die Schuld, alles, was uns trennt von Gott, steht nach 3 Tagen wieder von den Toten auf und lebt. Jesus besiegt die Sünde mit allem, was damit zusammenhängt, allen Abhängigkeiten, allem Ballast. Er besiegt die Macht des Todes, die Macht der Sünde, die Macht von dem, was mich von Gott trennt. Haben wir das verdient? Überhaupt nicht. Es ist Geschenk, es ist Gnade Gottes. Wir werden in der letzten Zeit, ich habe das ja schon mehrfach gesagt, in einer Predigtreihe über das Nachdenken, was dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, dass Gott uns liebt und seinen Sohn gesandt hat und dass wir neues Leben haben können, was das auch ganz konkret in unserem Leben ausmachen soll und ausmachen kann. Und es beginnt hiermit. Gnade ist Geschenk. Nicht verdient, nicht fair. Verdient, fair, wenn Gott fair wäre, wie dieser Professor, dann wird es uns ganz anders gehen. Es ist Geschenk, es ist Gnade. Wahrscheinlich seid ihr jetzt immer noch ein bisschen unzufrieden mit dieser Geschichte, weil diese Unfairness, die bleibt ja irgendwie so gefühlt. Warum ist es denn mit diesen unterschiedlichen Verdiensten? Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Vergleiche sind der Ursprung für Unzufriedenheit. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in der Geschichte beim Lesen, vielleicht euch jetzt, wenn ihr so die Perspektive des Arbeitnehmers vor allem eingenommen habt. Der Besitzer sagt, beginne mit dem Auszahlen mit denen, die zuletzt gekommen sind. Sagt er explizit in der Geschichte Vers 8. Nicht einfach so willkürlich, jeder kriegt seinen Denar und gut ist, sondern zuerst die, die nur eine Stunde gearbeitet haben und die kriegen ihren Denar. Stellt euch mal für einen Moment vor, das wäre andersrum gewesen. Der hätte begonnen mit denen, die gleich morgens kamen. Die haben einen Denar ausgemacht, haben einen Tag gearbeitet und haben einen Denar bekommen. Die hätten den Denar genommen und wäre alles okay gewesen. Jetzt haben die aber gesehen, dass alle anderen auch ihren Denar schon bekommen haben. Und dann sagt unsere Geschichte, die haben erwartet, sie kriegen mehr, weil sie waren ja schließlich schon morgens da. Und auf einmal war der gleiche Lohn, die gleiche Arbeit, nämlich einen ganzen Tag, ein fairer Lohn, ein fairer Tageslohn, war nicht mehr fair. Warum? Weil die anderen das ja auch gekriegt haben. Das heißt, allein die Tatsache, dass die anderen das gekriegt haben, hat zur Unzufriedenheit von diesen geführt, die gleich morgens schon gearbeitet haben. Ich finde das interessant. Die Unzufriedenheit kommt nicht, weil dieser Gutsbesitzer irgendwie unfair gewesen wäre oder über den Tisch gezogen wäre, hätte oder am Schluss weniger gezahlt hätte, als er ausgemacht hat. Nö, war ausgemacht, so ist bezahlt worden, eigentlich alles in Ordnung. Nur nicht mal die Gewerkschaft hätte sich beklagen können. Und doch sind die Leute vollkommen unzufrieden. Vergleiche sind der Ursprung von Unzufriedenheit. Und damit kommen wir, glaube ich, dem Kern dieses Gleichnisses so ein bisschen auf die Spur. Und auch unserem Denken vielleicht ein bisschen nahe. Jesus gibt dem anderen, Gott gibt dem anderen etwas. Und ich bin so ein kleiner Jona und es nervt mich, dass der oder die das bekommen. Wir haben vor kurzem mit einem Paar gesprochen, das sich gerne ein Kind gewünscht hätte. Und dann haben andere Paare ein Kind und zwei Kinder. Und die Frau hat uns gesagt, es war alles noch einigermaßen okay, aber als ein Paar ein Kind bekam, das in ganz schwierigen Verhältnissen aufwachsen musste, habe ich Gott nicht mehr verstanden. Warum kriegen die jetzt ein Kind und wir nicht? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Gib uns dieses Baby, wir wünschen es uns so sehr. Die anderen können kaum dafür sorgen. Hier Vers 15, oder bist du neidisch, weil ich anderen gegenüber so gütig bin? Warum schenkt Gott eigentlich den anderen diese schlanke Figur, fast wie im Schlaf? Die können essen, was sie wollen und werden irgendwie nicht dick und ich werde immer runder. Kann ich Gott zugestehen, dass er den anderen was gibt und mir nicht? Warum können die anderen so tolle Dinge immer erzählen und sind immer irgendwie, man lacht drüber? Mir geht es selber so, irgendwie in so einer Gesellschaft, Geburtstag oder sowas, gibt immer die Leute, die wissen immer einen Witz und immer eine Story. Und andere so, oh, wow. Mir fällt es immer erst zu Hause ein, was ich eigentlich auch noch hätte erzählen können. Und vielleicht wäre die Geschichte auch spannend gewesen. Aber in der Situation fällt mir das nicht ein. Warum? Oder bist du neidisch, weil ich anderen gegenüber so gnädig bin? Eigentlich bin ich mit mir ganz zufrieden, aber wenn ich auf die anderen schaue, dann fällt mir auf, worüber ich vielleicht neidisch sein könnte. Ich bekomme als Rentner immer so diese Informationen meiner früheren Firma. Und neulich kam so ein Brief mit den ganzen Beförderungen von den Leuten. Und ich habe das so gelesen, ich kenne die meisten. Und ich habe gedacht, also das hätte ich besser können. Nur hat mich ja keiner gefragt. Ich war völlig zufrieden mit meinem Job, war alles toll. Jetzt sehe ich, dass der die Position bekommt. Das kann wohl nicht wahr sein. Und auf einmal werde ich neidisch auf das, was ein anderer bekommen konnte. Unser Neffe in den USA sucht seit ungefähr einem Jahr einen Job nach seinem ziemlich gut abgeschlossenen Masterstudium. Und unsere Jessica hat einen Job, bevor sie überhaupt die letzte Prüfung geschrieben hat. Es ist nicht fair. Und wir trauen uns fast nicht, das Thema anzusprechen mit der Familie, weil es sich so unfair anfühlt. Bin ich neidisch auf das, was Gott anderen Menschen gibt? Wir haben vielleicht ein bisschen innerlich so über diesen Jona gelächelt vor 3 Wochen, so, wie kann der nur? Wir merken, es ist eigentlich ganz nahe bei uns. Wir sind gar nicht so weit weg davon, dieses Vergleichen und dann kommt so diese Missgunst, der Futterneid, ziemlich schnell. Was Gott anderen Menschen gibt. Nun, und wie gehen wir damit um? So empfinden viele von uns, die meisten von uns, kennen dieses Vergleichen und dann das eigentlich dem anderen nicht gönnen. Ich möchte ein Beispiel aus dem Leben, oder ich möchte mir ein Beispiel nehmen an dem Leben von Paulus. Er hatte ein Problem. Wir wissen nicht ganz genau, was es war. Viele meinen, es wären Augenleiden gewesen, aber es kann auch was anderes gewesen sein. Und Paulus hat Gottes Wunder vielmal erlebt. Manchmal hat Gott sogar Paulus benutzt, um Wunder zu tun, Menschen zu heilen, einmal sogar einen Toten wieder aufzuerwecken. Also Paulus wusste, Gott kann eigentlich alles. Und jetzt hat Paulus selber ein Problem. Und in der Bibel steht, dass er mehrfach zu Gott kam und sagt, Gott, bitte nimm das weg. Es stört mich, bitte nimm das weg. Und dann kommt der Vers, den uns vorher Erik als Tageslosung schon vorgelesen hat, heißt es in 2. Korinther 12, Vers 9. Entschuldigung. 2. Korinther 12, Vers 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Luther übersetzt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich mich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meiner Schwachheit rühmen, denn die Kraft von Christus wohnt in mir. Lass dir an meiner Gnade genügen, oder im neueren Deutsch, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Unabhängig davon, was diese Gnade dem anderen zugedacht hat. Unabhängig, ob ich das toll finde, was Gott anderen Menschen gibt, kommt Paulus wieder zurück zu sich selber und sagt, ich möchte an Gottes Gnade für mein Leben Genüge haben. Ich, Paulus, will mir genügen lassen. Es soll gut sein, was Gott mir gibt. Diese souveräne Entscheidung Gottes für mein Leben möchte ich annehmen. Im Bild des Gleichnisses, mein Denar ist gut. Ob der andere auch einen Denar bekommen hat, vielleicht sogar für viel weniger arbeiten, wurscht. Ich habe meinen Denar und ich freue mich, dass mein Name im Himmel geschrieben ist. Unmittelbar darauf, also nach diesem Vers, lass dir an meiner Gnade genügen, heißt es in Vers 10. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist eigentlich ganz verrücktes Deutsch. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also man würde sagen, es kann ja nicht beides sein. Also entweder bin ich schwach oder bin ich stark. Ich kann doch nicht schwach sein und sagen, und das ist stark. Also toll, dass ich so schwach bin. Ich bin schwach und damit bin ich stark. Genau das sagt der Text. Und am Ende unseres Gleichnisses verwendet Jesus eine Formulierung, die genau das Gleiche aussagt. Am Ende vom Gleichnis heißt es, so wird es kommen, dass die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sind. Und wir würden wieder sagen, ja Moment, also Erster ist Letzter und der Letzte, wie soll das denn gehen? Die Welt steht auf dem Kopf. Meine Gnade reicht aus für dich. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Deine Resistenz gegen Schlangen und Skorpione in allen Ehren, aber nichts gegen das, was Gott schenkt. Körperliche Gesundheit im Fall von Paulus, wichtig und sehr erfreulich, wenn wir das haben, aber nichts im Vergleich zu dem, wenn wir sagen können, Gottes Gnade, Gottes Kraft wird sogar gerade in meiner Schwachheit besonders deutlich. Als wir die vergangene Woche Wilfried Fink, er kann leider heute nicht da sein, zu Hause besucht haben, hat er uns erzählt, dass es Stunden gab im Krankenwagen und später in der Notaufnahme. Er hatte ja eine ziemlich schwere Erkrankung, wo er sich nicht in der Lage sah, klar zu denken und zu beten. Er hat auch ganze Erinnerungslücken, wo er sagt, ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Aber eines hat er gesagt, und ich fand das so beeindruckend, war ihm glasklar in jeder Minute, er ist getragen von Gottes Liebe und von den Gebeten von seinen Geschwistern. Und wenn er heute hier sein könnte, würde er sich dafür auch herzlich bedanken. Lass dir an meiner Gnade genügen. Rettung ist Geschenk. Unabhängig von den anderen, mein Name im Himmel notiert. Meine Schuld vergeben durch Jesus Christus. Mein Denar ist mein Geschenk. Vergleiche sind der Ursprung von Unzufriedenheit. Und ich möchte lernen, mit meinem Denar zufrieden zu sein. Ich möchte lernen, dass Gott die Freiheit hat, dem anderen oder der anderen Dinge zu geben, die ich vielleicht selber für mich gerne hätte. Ihnen Möglichkeiten zu geben, die ich vermisse. Und ich möchte zu diesem Ruhen in mir selber kommen, dass Gottes Gnade eigentlich alles ist, was ich brauche. Es gibt ein Lied von Reuben Morgan und Jonas Merrin und ich lese es euch mal in der deutschen Übersetzung zum Schluss vor. Du, Gott, bist genug für mich. Du bist genug für mich. Alles, was ich brauche, ist in dir. Alles, was ich brauche. Alles bist du mir, die Freude meiner Rettung, dieses kostenlose Geschenk. Diese Hoffnung bleibt bestehen, wir gehören zu dir. Jeder Sturm sehe ich zu dir. Jesus ist hier, dir allein sei Ehre. Du bist genug für mich. Du bist genug für mich. Alles, was ich brauche, ist in dir. Alles, was ich brauche. Christus ist mein Lohn. Da sind wir wieder beim Lohn und der Fairness vom Lohn. Christus ist mein Lohn, ich bin ihm ganz ergeben. Es gibt nichts in dieser Welt, das mich so erfüllt wie er. Egal was kommt, ich sing zu dir. Niemals zurück, ich bin befreit. Du bist genug für mich. Du bist genug für mich. Alles, was ich brauche, ist in dir. Alles, was ich brauche. Wir beten noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du genug bist für mich, dass deine Gnade ausreicht für mich. Da brauche ich nicht auf andere Menschen zu schauen, da brauche ich mir nicht andere Dinge zu wünschen, die ich nicht habe. Du und deine Gnade sind genug. Ich danke dir für das Geschenk deiner Gnade. Denn auch ich hätte das ja überhaupt nicht verdient, genauso wie alle anderen auch. Du beschenkst mich mit Vergebung, mit Neuanfang, mit einer Beziehung zu dir, mit einer engen Beziehung in einem Verhältnis mit dir. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, den Vergleich mit anderen zu vermeiden. Es führt automatisch zu Unzufriedenheit und manchmal auch zu Neid und Missgunst. Du bist genug für mich. Deine Gnade reicht auch für mich. Das, was du mir schenkst, ist richtig für mich. Und darüber möchte ich mich freuen, über meinen Denar, den du mir gibst. Ich möchte dir danken dafür, dass du mich liebst, dass du mich errettest und mir alles schenkst, was ich brauche. Auch für diese kommenden Tage, für die kommende Woche, für das Jahr, das zum großen Teil noch vor uns liegt. Du bist genug für mich. Mit dir möchte ich deshalb gehen. Amen.